Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung.
Lehre oder Handwerk?
Lehre.
Das Skizzenbuch, klassisch mit der Hand, oder lieber die künstliche Intelligenz?
KI.
Und bist du eher ein Komplize oder ein Dienstleister?
Dienstleister.
Carsten Viviora ist ein Wandler zwischen den Welten. An der Detmolder Schule für Gestaltung, ein Fachgebiet der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe, vermittelt er der nächsten Generation ArchitektInnen und InnenarchitektInnen die Grundlagen ihres künftigen Schaffens im Lehrgebiet Ausbaukonstruktion und Werkstoffe. Parallel dazu realisiert er seit über 25 Jahren eigene Projekte an der Schnittstelle von individueller Architektur, maßgefertigtem Innenausbau, nachhaltigen Möbelunikaten, Objekten und Experimenten. Und als ob das nicht schon genug Zeit und Ressourcen binden würde, ist er seit Ende letzten Jahres der neue Präsident des BDIA, Bund Deutscher Innenarchitektinnen und Innenarchitekten, eine Vereinigung freiberuflich tätiger und angestellter InnenarchitektInnen in Deutschland. Höchste Zeit, dass wir, Anna Sewicek und Eva Herrmann, heute in unserem Podcast mit Carsten Viviora über seine Pläne für die Lehre und den Berufsstand sowie die Schnittstellen zwischen den Welten sprechen.
Jetzt auch von meiner Seite nochmal ganz offiziell hallo und herzlich willkommen beim heutigen Jung Talks Podcast. Schön, dass du heute bei uns bist.
Ja, sehr gerne und vielen Dank für die Einladung.
Weil du heute in so vielen Rollen bei uns bist, nutzen wir die Gelegenheit und werfen dir Schlagwörter zu. Auf diese Weise kannst du selbst bestimmen, aus welcher Perspektive du antworten möchtest. Beginnen wir mit einem Wortpaar. Disziplin, Disziplinen.
Über die eigene Disziplin möchte ich vielleicht gar nicht so gerne sprechen, aber die bringe ich, glaube ich, auch mit. Aber über die Disziplinen vielleicht, und da sind wir bei dem Feld der Interdisziplinarität wahrscheinlich. Und das kann man natürlich von ganz, ganz vielen Seiten beleuchten. Ich glaube aber, dass wir ohne das Zusammenarbeiten von verschiedenen Disziplinen nicht weiterkommen, jedenfalls bei all dem, was gerade ansteht. Und da müssen wir alle über den Tellerrand hinaus kooperativ, offen, neugierig sein und mit verschiedensten Disziplinen interagieren, sage ich es mal so.
Da muss ich gleich mal kurz einhaken, weil das ist ja wahrscheinlich auch was, was die junge Generation in der Lehre auch ganz anders einfordert als jetzt vielleicht vor 10, 15 Jahren noch die, oder?
Ja, und vor allen Dingen, ich will jetzt gar nicht über Zielorientierung sprechen, aber vielleicht auch die Neugierde in verschiedene Richtungen. Also mit der Hand mache ich jetzt gerade so eine Wellenbewegung. Aber das würde eben deswegen auch heißen, man ist vielleicht irgendwie nicht nur so geradeaus, ich habe dieses Ziel und das mache ich die nächsten Jahrzehnte, sondern vielleicht meandert das mehr. Das ist aber auch was Interessantes und das steht vielleicht auch für unsere Zeit, ja.
Und ist vielleicht auch der einzige Weg, wie wir Lösungen finden für die ganzen, ich will jetzt nicht sagen Konflikte, sondern Herausforderungen.
Genau, Herausforderungen oder wenn ich da in die Lehre gehe, in unseren Master, wo wir einfach gesellschaftsrelevante Themen behandeln wollen. Und dann springe ich auch in die Profession der Innenarchitektur. Und das gehört da auch rein. Wir sind nicht nur dafür zuständig, Räume schön zu machen. Das machen wir sowieso. Das machen wir gerne, das lieben wir. Aber mit diesem Schönmachen, lebenswert machen, menschennah machen, müssen wir halt gleichermaßen wie alle anderen Disziplinen auch, und insbesondere natürlich meine ich jetzt die Disziplinen in der Baubranche, dass wir bestimmte Themen damit abarbeiten. Also ich muss genauso in der Innenarchitektur sehen, wo ist das zirkuläre Bauen? Ich muss in der Innenarchitektur sehen, wo sind die Lösungen für die große Wohnungsfrage? Und auch, wo sind soziale Räume, wo sich Menschen treffen? Wo ist vielleicht auch die Psychologie in Räumen, dass die lebenswerter sind? Und das sind ganz viele Themen, das kann man jetzt ganz viel weiterspielen.
Wenn ich da so ein bisschen an die Utopien der 60er und 70er denke, da sind ja ganz viele Ideen schon angerissen. Lohnt sich da jetzt nochmal einen Blick reinzuwerfen und auch zu gucken, was man mitnehmen könnte? Die waren ja sehr viel freier in dem, wie sie überlegt haben oder gedacht haben.
Klar, das war so eine Zeit des Aufbruchs. Das war ja auch noch, bevor ich auch das Wort Globalisierung kennengelernt habe. Ich glaube, mit so einem totalen frischen Zukunftsglauben. Irgendwie braucht es das auch gerade. Und da meine ich halt einmal diese Utopie und auch diese Lebensfreude, die ja daraus schlicht ausprobieren und crazy, schräge Sachen machen. Das liebe ich ja, by the way, auch, sofern das überhaupt geht, wenn man baut. Ja, aber da kann man hingucken. Ich meine das gar nicht nur so formal hingucken, sondern eigentlich diese große Idee, die Welt vielleicht besser zu machen, größer zu machen, globaler zu machen. Wir sind einfach an einem ganz anderen Punkt, so Postglobalisierung, wenn man so will. Was machen wir jetzt damit? Wie lebt sich's jetzt damit? Und da haben wir einen Anteil. Total spannend eigentlich, ja.
Du hast mir im Endeffekt schon die Worte vorweggenommen, Carsten, zu unserem nächsten Stichwort. Ich finde auch, du hast es sehr positiv formuliert. Und zwar ein Wort, wie es uns auch häufig begegnet und das wirst du selber schon in vielen Interviews gemerkt haben, ist das Stichwort Bauwende.
Stimmt. Ich meine, wir müssen mal anfangen, Dinge positiver zu sehen. Das bin ich nicht und die nehmen uns das weg oder so. Da mag ich mich gar nicht beteiligen, sondern positiv sehen und Themen zu besetzen. Also das ist bei mir in der Lehre, das ist bei mir aber auch als BDIA-Präsident. Wir besetzen Themen, die wir in der Architektur machen. Wenn wir bei dem Thema, bei diesem Big Word Bauwende sind, das hat ja viel auch mit dem zirkulären Bauen zu tun. Was haben wir für eine Verantwortung in der Baubranche und so? Ich finde, da hört man die Innenarchitektur vielleicht auch noch zu wenig, weil unsere Bruder- und Schwesterdisziplinen wie die Architektur, die haben den Holzbau und solche Themen besetzt. Und da kommen wir in der Innenarchitektur aber vielleicht mit einem Thema rein und das könnte auch die Stärke der Innenarchitektur sein, dass wir da vielleicht auf einer ganz anderen, auf einer viel kleineren Ebene, auf so einer mikroinvasiven Ebene total viel bewirken können. Und das ist auch eine Qualität, weil es heißt, wir können auch mit kleinen Dingen so ein Gamechanger bei Projekten sein, ohne dass wir da gleich den kompletten, von mir aus jetzt auch Innenraum oder ein Bestandsobjekt komplett entkernen müssen, um zu erreichen, dass da vielleicht eine andere Nutzung reingeht. Oder dass das wieder ein lebenswerter Raum wird oder ein interessanter Raum. Und ich glaube, das Kleine, weil das eben weniger Ressourcen verschwendet, kann das eine ganz große und eine ganz interessante Sache sein. Und das ist vielleicht ein so ein Aspekt, für den die Innenarchitektur auch stehen könnte. Natürlich haben wir auch, wenn wir Materialien reinbringen, welche Materialien bringen wir rein? Sind sie recycelt, recycelbar? Wie kann man sie in den zirkulären Kreislauf reinbringen? All das, aber wie können wir vielleicht auch Inneneinrichtungen wiederverwerten, leihen, einbauen? Weil bei uns gehört ja auch Messebau, Ausstellungsbau und all das mit rein. Also große Felder, wo auch immer noch viel verschwendet wird und wo aber inzwischen sich auch die durchsetzen, die es schaffen, da mit diesem Thema Bauwende, zirkuläres Bauen eben voranzukommen.
Da habe ich ein super Stichwort, da muss ich Anna jetzt vorkommen, weil Anna hat auch noch ein tolles Stichwort, das machen wir danach. Mein Stichwort heißt nämlich Potenziale heben und da sind wir ja gerade. Spinnen wir das doch einfach mal weiter, dieses temporären, schnellen Geschichten und wie man das quasi so im Kreislauf behalten kann, dass man da auch das immer wieder verwenden kann. Das sind doch mega Potenziale.
Ja, auf alle Fälle. Potenziale heben fängt bei mir aber auch da an, da kommt ein neues Projekt und ich gucke da drauf und eigentlich brauche ich erstmal ganz viel akribische Recherche und betrachten das, was da ist. Was muss ich überhaupt machen? Das hat die, sag ich mal, Architekturstadtplanung, vielleicht welche Gebäude erhalte ich. Aber als Innenarchitekturschaffender oder Schaffender hat man das sofort. Man kommt in einen Raum rein und da muss man ganz klar so vorgehen, dass man guckt, was bleibt. Und es gibt wirklich ganz viele tolle Beispiele von Leuten, die in der Innenarchitektur unterwegs sind, die einfach ganz viele Sachen lassen und es trotzdem total anders aussieht. Und das ist ein großer Teil dessen. Wenn wir bauen, wir wissen ja alle, wir müssen mehr dokumentieren, welche Materialien sind da drin, was haben wir verwertet, wie kann man das recyceln, kann man die Materialien auseinandernehmen, findet man auch die Beschreibung von irgendeinem Möbel, dass man das reparieren kann und so weiter und so weiter. Das blüht uns auch in der Innenarchitektur. Das ist auch schon aufwendig, alles so gut zu dokumentieren, dass der nächste. Im Moment stehen wir aber auch vor Bauwerken, wo gar nicht so viel dokumentiert ist, weil das haben wir ja in den letzten Jahrzehnten nicht unbedingt gemacht. Also das ist jetzt anders. Aber das ist auch ein ganz wichtiger Bestandteil, Potenziale zu heben.
Ich meine, wenn die Gebäude nicht dokumentiert sind, dann findest du natürlich ganz andere Schichten und Geschichten. Also natürlich ist da immer diese Unbekannte drin und man denkt sich, oh Gott, hätte ich die Wand nicht aufgemacht. Aber auf der anderen Seite findet man natürlich ganz viel Unvorhergesehenes, aus dem man wieder eine ganz andere Geschichte machen kann. Also ich will jetzt nicht dagegen reden, dass wir dokumentieren müssen, um Gottes Willen, ja. Aber auch das, wie wir es bislang gemacht haben, hat seinen Charme. Aber jetzt möchte ich gerne Anna das Wort wiedergeben, weil das passt da auch einfach wahnsinnig gut rein.
Auf jeden Fall. Du hast jetzt gerade nämlich schon so etwas das Vorgehen beschrieben. Wenn wir jetzt mal auf die Grundvoraussetzungen schauen, dann ist ein Punkt, den man dir auch auf jeden Fall sehr anmerkt, der Punkt Leidenschaft. Was würdest du denn sagen, braucht es noch neben der Leidenschaft?
Komme ich wieder zurück, auch noch Disziplin, um das alles auch durch und auszuhalten. Ich muss sagen, ich habe ganz großen Respekt vor jedem, der oder die baut. So ganz vorneweg. Ich weiß, wie schwer das ist. Ich weiß, wie mühsam das ist. Ich weiß, was da alles wehtut. Und dann ist man dann endlich fertig und dann kommt noch die Mängelbeseitigung, ja. Also es ist ein ganz langer Leidensweg mit sehr viel Leidenschaft, sonst würde man es nicht tun, aber das ist ja auch die Disziplin und Begeisterung, dabei zu bleiben. Aber wir wollen ja nicht über die Leidenschaft reden, das war ja jetzt eben genau nicht die Frage, sondern das andere ist vielleicht auch die Verantwortung. Ja, wir haben eine ganz große Verantwortung bei dem, was wir tun und das bekommen wir jetzt zu spüren. Ich mache das ja jetzt auch schon ein paar Jahrzehnte. Ich beneide auch die jetzt neu reinkommen, die da so frisch reinkommen und die vielleicht die Verantwortung auch noch gar nicht so spüren, aber freier sind. Aber ich glaube, dass wir alle, die wir schon Jahrzehnte jetzt dabei sind, echt eine große Verantwortung tragen. Was haben wir da alles gemacht? Und was tun wir auch noch und was geben wir weiter? Da habe ich natürlich als Lehrender vielleicht auch den Pluspunkt, dass ich das direkt so weitergeben kann und aber auch direkt zurückbekomme, was bewegt denn die Jüngeren? Ja, aber ich hoffe, dass ich das weitergeben kann. Und wenn ich dann vor unseren Studierenden stehe, sage ich, ja, sie sind die, die wahrscheinlich bis 2070 prägen, was da draußen gebaut wird. Sie sind das. Und ich kann mich nur bemühen, ihnen so viel mit auf den Weg zu geben, dass das irgendwie gelingt.
Nochmal zum Thema Verantwortung. Ihr habt bei der letzten Sitzung des BDIA, wo du auch als Präsident gewählt wurdest, eine Frankfurter Erklärung abgegeben. Das scheint ja gerade so ein bisschen inflationär zu sein. Eine Düsseldorfer Erklärung und jetzt eine Frankfurter Erklärung. Was genau steht da drin?
Also die heißt immer so, weil wir immer da, wo wir tagen, an dem Ort, dann heißt so die Erklärung. Das nur by the way. Also irgendwann sind wir Deutschland durch, dann gibt es zu jeder Stadt eine Erklärung. Ich meine, Grundsatz dieser Erklärung ist eigentlich, da kommen wir jetzt wieder zurück zu einem Thema Bauwende. Bauwende bedeutet Bauen im Bestand. Bauen im Bestand, das macht die Innenarchitektur schon immer. Oder vielleicht auch nicht nur Bestand, sondern vorgegebene Hülle. Ja, aber das ist meistens Bestand, weil eigentlich gehört Innenarchitektur genauso zum Neubau. Aber bleiben wir beim Baumbestand. Das große Thema der westlichen Welt, möchte ich auch nochmal betonen. Wir reden nur über einen kleinen Ausschnitt der Welt, weil wir haben hier so viel Zeug rumstehen. Deswegen können wir darüber reden. In Afrika sieht das nochmal alles ganz anders aus. Aber Thema Bauwende, deswegen, weil wir da eigentlich in der Innenarchitektur immer mit umgehen, haben wir da auch vielleicht eine besondere Expertise und wir gehören da in die Diskussion eben mit rein. Also das ist der eine Teil. Und wenn man jetzt sagt, dass die Baubranche sowieso hier in unserer westlichen Welt oder in Europa in die Richtung geht, Bauwende, Bauen im Bestand, kommt man unten auch dahin, dann auch vielleicht mal einzufordern, zum Beispiel Bauvorlageberechtigung. Warum gibt es da eigentlich Unterschiede? Rechtlich gibt es da eigentlich auch keine Unterschiede. Das ist so gelebter Alltag. Wir hatten in Frankfurt auch einen wunderbaren Vortrag von einem Juristen, der das nochmal erläutert hat. Und wir tragen das jetzt raus in die Welt natürlich. Und gerade die Architekturwelt, die fangen an, sich zu melden, was wir denn da eigentlich wollen. Wir wissen auch, Bauvorlageberechtigung, andere Disziplinen bekommen die. Also ich weiß nicht, ob man lieber will, dass Bauingenieur das kann, und andere Disziplinen das können, warum eigentlich nicht InnenarchitektInnen, wenn sie sich dazu befähigt fühlen? Weil das hat eben auch viel mit Wissen zu tun, weil man sehr viel Verantwortung hat, auch beim Bauen. Die Fachdisziplinen gibt es aber sowieso, Statik, Bauphysik und so weiter, brauche ich jetzt gar nicht weiter auszuführen. Es geht ja bei dem Vernetzen von diesen Disziplinen und der Generalist zu sein, der den Überblick hat. Und ich denke mal, in vielen Teilen, jedenfalls was Bauen im Bestand ist, können das natürlich InnenarchitektInnen gleichermaßen, weil sie auch da konzeptionell und entwerferisch angelernt sind.
Also höre ich da richtig raus, dass es euch auch ein Stück weit einfach um die Sichtbarkeit geht?
Genau, Sichtbarkeit ist ein wichtiges Thema, auch natürlich bei uns im Verband. Und ich finde es auch sehr wichtig. Aber ich gehe da eher so vor, und das fangen wir jetzt ganz langsam an, dass wir das über Themen kommunizieren. Wir werden in der Innenarchitektur Themen besetzen, Themen benennen, uns zu Themen melden, Beispiele zeigen zu verschiedensten Themen und darüber an der Sichtbarkeit arbeiten. Und ich glaube, das ist nicht nur, dass wir dann einfordern, ach, warum sind wir denn nicht dabei, sondern dass wir sagen, hey, wir haben da einen Punkt zu diesem Thema und hört unseren Punkt an. Und das können Punkte durch eine andere Brille sein. Und da sind wir sowohl bei dem Interdisziplinären als auch vielleicht, dass kleinere, feinere Maßnahmen tatsächlich da helfen könnten oder gleichermaßen wichtig sind.
Da hätte ich gleich eine Frage dazu oder auch einen Exkurs. Wir hängen da noch so ein bisschen an alten Zöpfen, ne? Dass alles so seine Ordnung hat und die HAI. Aber das, was wir in Zukunft machen müssen und wie wir in Zukunft bauen, denken, planen, sprengt ja eigentlich diese Linearität. Und wir werden ganz andere Berufe bekommen. Wir werden vielleicht Bauteiljäger kriegen, die einfach gucken, wo kriege ich denn coole Sachen her? Wir werden Leute haben, die ganz am Anfang ganz anders in eine Planung reingehen. Wir werden vielleicht auch Berufe bekommen, die am Schluss was ganz anders betreuen oder diese Nutzungsüberlagerung organisieren. Also können wir ja gar nicht mehr so in diesen Disziplinen denken, sondern müssen über Themen denken.
Ja, das ist mit Sicherheit so. Und ganz am Anfang habe ich einmal gesagt, Skizzenbuch oder KI. Und da habe ich extra KI gesagt, ich liebe das Skizzenbuch, ich skizziere, aber die KI wird auch die Baubranche wahrscheinlich revolutionieren. Das wird wahnsinnig viel verändern. Bei vielen Sachen, die wir heute machen, kann man wirklich die Frage stellen, ob wir die in Jahren überhaupt noch machen müssen. Wir werden aber als Branche nicht obsolet sein. Also man wird uns brauchen, weil die muss gesteuert werden. Und da gibt's diese vernetzenden Teile, die kann keine KI. Aber viele Sachen wird uns die KI vielleicht auch abnehmen. Und ich hoffe mal, dass wir das so im Griff haben werden, dass das gut wird. Und deswegen müssen wir uns dem stellen, uns damit beschäftigen und wahrscheinlich auch sehr offenbar vielen Teilen sein. Das Berufsbild wird sich dadurch einfach verändern. Wir fangen an, sowohl im Verband uns damit zu beschäftigen, als auch an der Hochschule damit zu beschäftigen. An der Hochschule, die jüngeren Menschen, da ist keiner mehr, der ohne KI arbeitet. Und das weiß ich von anderen Disziplinen sowieso. Es programmiert niemand ohne KI. Es gibt keine Datenverarbeitung ohne KI. Es gibt auch keine Texte mehr ohne KI. Da muss man sich gar nichts vormachen. Wir müssen uns aber mit dem beschäftigen. Und im Verband, sage ich mal, ist das natürlich für viele Büros gar nicht so einfach. Wir haben da so große Büros, die sind ganz bekannt und haben hunderte von Mitarbeitern. Die haben dann gleich so eine Abteilung dafür geschaffen, die sich kümmert. Aber gerade in der Innenarchitektur, aber auch in der Architektur reden wir auch manchmal über kleinere Büros, kleinere Strukturen. Und wenn ich da ein paar Leute im Büro habe, ich rede noch nicht mal über die One-Woman-Shows oder One-Man-Shows, also die noch kleiner sind, da ist es auch schwierig, von der Kapazität her, sich damit zu beschäftigen. Und deswegen sind wir als Verband oder wir alle Verbände sind da gefordert, da irgendwie Hilfestellung zu leisten. Wie geht das? Wie kann ich da Seminare anbieten, damit ich da hinterherkomme? Weil all das, was passiert, führt schon zum großen Teil dazu, das sieht man auch daran, dass sich vielleicht auch weniger selbstständig machen, dass wirklich nur noch große Strukturen solche relevanten Themen bearbeiten können. Aber ich meine, es lebt eigentlich damit, dass wir auch diese kleinen Strukturen, diese kleinen, feinen, tollen Büros irgendwie haben und erhalten.
Wir haben gerade kürzlich einen Podcast aufgenommen mit einem jungen Büro, die heißen Finster 3000.
Hört sich gut
die
an.
Gaming benutzen, um in Museen Erlebnisse interaktiver zu machen. Also quasi das Lineare aufzubrechen, was im Museum, ich gehe von Raum zu Raum zu Raum, sondern wie kann ich quasi ein kollektives Erlebnis schaffen? Und natürlich denkt man im ersten Moment, oh mein Gott, was ist denn das für eine Spinnerei? Und je mehr die erzählt haben, umso mehr ist die Fantasie aufgegangen, für welche Bereiche man auch andere Medien, also jetzt zum Beispiel Augmented Reality, nutzen kann, um nochmal ganz anders Raum erlebbar zu machen. Und das ist doch toll, da darf man sich doch gar nicht verwehren.
Ja, ich mache jetzt mal ein bisschen kritisch. Das ist toll und das ist auch ein bisschen traurig. Ich habe jetzt gerade Bilder aus New York gesehen, wo die ersten Leute da rumrennen mit diesen neuen Brillen, die es gibt. Faszinierende Technologie. Okay, sie kosten noch $3,000 bis $5,000. Jetzt fragt man sich, ist das eigentlich teuer oder ist das nicht teuer? Weil ich kann ja in dieser Brille, da komme ich bei mir zu Hause rein und ich habe da ein total abgewracktes Billo-Sofa stehen, weil ich mir nichts Besseres leisten kann. Durch meine Brille sieht aber vielleicht meine ganze Wohnung super aus. Ja, High-End-Luxus. Also das ist irgendwie auch ein bisschen das Traurige, weil dann kann man ja sagen, die Brille ist sogar relativ günstig, weil ich mache mir meine Welt, wie sie mir gefällt. Dann kann ich sagen, ja, da an der Wand hängt sogar ein echter Van Gogh, den gucke ich mir an. Wie ich denn erlebe und ob das gut ist, das zu erleben. Also diese Welt steht irgendwie vor der Tür. Ich weiß nicht, wie weit das gehen wird. Ich bin da nicht der Experte. Ich nehme das nur wahr. Und jetzt komme ich nochmal zurück, Eva, zu deiner Sache. Natürlich im Museum überlegt man, wie man da virtuelle Welten, auch die müssen gestaltet werden, by the way. Wir können das jetzt den Game Designern überlassen. Also, als ich in New York war, habe ich mal so ein Studio besucht. Da sitzen aber auch multidisziplinäre Teams. Da sitzen auch Gestalter. Da sitzen auch ArchitektInnen, InnenarchitektInnen, Designer und so weiter. Und die basteln diese Welten. Also, man könnte schon sagen, wir haben einen Anteil daran. Ob das alles gesund ist, uns irgendwo führt und dann hinterher haben wir nur noch so eine Brille auf und liegen irgendwo so halb eingefroren, weiß ich nicht. Ja, das ist eine Utopie und eine Dystopie. Ja, also gleichermaßen. Es ist schon spannend, darüber zu diskutieren.
Es kitzelt schon ein bisschen, ne?
Ja, Faszination und Schrecken zugleich.
Du hast es jetzt gerade auch schon so etwas kritisch hinterfragt, aber ich glaube, es wird schon sehr deutlich, du gehörst auf jeden Fall nicht zu den Personen, wo jetzt künstliche Intelligenz direkt Schnappatmung auslöst und möchtest da auch andere Personen so ein bisschen zu befähigen. Wenn ich das jetzt auch mal ganz provokant frage, ist denn Technologie dann die Antwort?
Nein, das glaube ich gar nicht. Es ist nicht die Antwort, weil die Antworten werden Menschen bringen müssen. Und es geht auch nicht nur um die Antwort, sondern im Moment geht es auch um ganz viele Fragen und die Fragen stellen auch Menschen. Und ich glaube, dass Fragen zu stellen, und das ist das Interessante im interdisziplinären Arbeiten, da hat jemand aus einer ganz anderen Disziplin eine ganz andere Frage, auf die ich nie kommen würde. Und die beantwortet man dann im Zusammenschluss mit einer weiteren Disziplin. Und das ist total interessant. Das nennt man jetzt auch ganz altbacken einfach Forschung. Ja, und da sind die Antworten. Das wird aber auch nicht nur in den heiligen Hallen der Universitäten und Hochschulen gemacht, auch, aber auch ganz woanders. Und deswegen ist es, ich fand das Beispiel, einfach mal zum Gaming zu gucken. Ja, klar. Ich meine, uns ist ja allen dieser gigantische Markt Gaming, wenn man dann diese Festivals sieht und wie viele Leute das machen. Crazy. Aber da sollten wir Anteil haben.
Da schließt sich ja auch wieder der Kreis schön. Ne? Also du hast es gerade nochmal betont, interdisziplinär das Stichwort. Das kam jetzt schon öfters in unserem Gespräch auf, sowohl zwischen Technologie und Mensch, aber auch zwischen erfahreneren Generationen und ganz jungen Generationen. Es ist immer ein Zusammenspiel.
Genau, und da braucht es immer Austausch in alle Richtungen. Ich meine, ich bin relativ viel ehrenamtlich tätig, auch in anderen Bereichen. Und ich nehme auch wahr, dass ich natürlich zu der älteren Generation gehöre. Leider, Ayurveda hin oder her, ja, das ist dann auch nicht die Lösung. Aber diese Offenheit, das gehört dazu und dieser Austausch. Und ich finde es auch gut und richtig, dass, wenn man jung ist, im besten Falle auch Revolutionärer ist. Ja, das ist anders. Und da muss man dabei bleiben und sagen, ja, das ist das Recht und die Macht der Jüngeren, da einfach Revolutionärer zu sein, Sachen zu fördern und dann vielleicht auch nicht diese Erfahrung zu haben, weil sonst wären wir nur noch dabei, zu sagen, ach ja, das haben wir ja schon alles ausprobiert. Das ist aber nicht so. Weil die Zeit geht ja weiter und dann muss man vielleicht auch Sachen vielleicht beim dritten Mal ausprobieren. Vielleicht ist es dann an der Zeit, das einfach mal anders zu machen und zu denken.
Das ist ein sehr schönes Stichwort, was ich jetzt auf meiner Liste noch stehen habe, nämlich das Wort Zukunft. Und das wollen wir jetzt tatsächlich mal in alle drei Dimensionen oder drei Brillen denken. Die Rolle der Ausbildung oder die Zukunft der Ausbildung, des Berufsstandes und der eigenen Inspiration. Leg los.
Oh mein Gott. Muss man jetzt den Stein der Weisen dabei haben. Mit der Zukunft ist es ja so eine Sache und deswegen gibt es ja auch so Zukunftsforscher. Zukunft der Ausbildung. Auf der einen Seite bin ich schon dafür, auch gerade Innenarchitektur zu profilieren und tatsächlich auch abzugrenzen, weil wir machen eine Disziplin und ich finde, die hat eine ganz wichtige Berechtigung. Ganz klassisch, die Innenräume sind wichtig, weil wir Menschen die meiste Zeit unseres Lebens im Innenraum verbringen. Das weiß jeder. Wir haben auch noch gar nicht zum Beispiel darüber geredet, dass ein Innenraum auch gesund ist. Sowohl wohnmedizinisch als auch psychologisch. Ja, das macht einfach total viel mit uns. Das ist aus und fällt. Das können wir in der Innenarchitektur. bei aller Liebe zu Szenografie und zu interaktiven Räumen und so, aber ich bin da auch oft so der Klassiker der Innenarchitektur, wenn wir diskutieren. Und auf der anderen Seite aber dieses Interdisziplinäre, aber da haben wir ja schon drüber gesprochen, was vielleicht das Forschende angeht. Und dann das zweite war, glaube ich, mit dem Verband, ne? Ja.
Des Berufsstands, genau.
Des Berufsstands. Ich meine, wie entwickeln wir uns da weiter und wie kriegen wir all die Themen in diese kleinen Strukturen, aber auch, wie haben wir Teil an diesen Themen? Jetzt hatten wir vorhin schon das Thema KI, das wird uns auch dort verändern. Wir werden aber andere Aufgabenfelder deswegen auch dazu bekommen. Ich meine, es wurde ja auch schon mal gesagt, als CAD kam, wir brauchen keine Zeichner mehr, aber wir brauchen mehr Zeichner als je und das wird mit KI genauso sein. Als gegoogelt wurde, hätten wir jetzt auch sagen können, okay, wir brauchen kein Wissen mehr und mit Wikipedia keine Lexikas mehr. Das stimmt aber alles nicht. Wir brauchen sie trotzdem noch und wir brauchen unseren Grips. Und deswegen werden wir das bei den Büros auch so brauchen. Es wird auch immer individuelle Lösungen brauchen. Also ich glaube schon, dass wir nicht alles standardisieren können in dieser Welt. Es ist wichtig, in Teilen zu standardisieren, damit sich auch viele Sachen leisten können. Aber wir brauchen auch vielleicht auch im öffentlichen Raum, in den besonderen Räumen, brauchen wir diese individuellen Sachen. Und ich glaube, da ist der Berufsstand ganz wichtig. Und das Dritte im Persönlichen, ne?
Ja, wo holst du denn weiterhin deine Inspiration? Ich meine, du siehst viel, du weißt viel, du hast deine drei Brillen, durch die du guckst. Wie entwickelst du dich weiter oder wo geht dein Wunsch hin?
Ja, im Moment ist es ja tatsächlich, dass es so eine Veränderung dadurch gibt, dass ich jetzt dem BDIA vorstehe und ich muss sagen, ich werde wieder auf vielen Veranstaltungen dabei sein oder auftreten, wie auch immer, wo ich die letzten Jahre vielleicht gar nicht mehr so präsent war, weil ich vielleicht mich auch da ein bisschen zurückgezogen habe und dann sowohl Büro als auch Lehren gemacht habe. Und das ist schon auch interessant, sich da zu vernetzen und über die Dinge zu diskutieren, weil es gibt gerade einfach viel zu diskutieren. Meine eigene Kreativität, das war schon immer bei mir so, da hat es halt einfach sehr viel, ich hole mir sehr viel Kreativität aus der Kunst und sehr viel Kreativität aus dem Reisen. Und das hat immer noch viel damit zu tun, weil man da viel sieht und weil man da viel Menschen trifft. Also beides. Das ist aber so meine persönliche Richtung. Das hat auch jeder irgendwie woanders wahrscheinlich. Aber es ist nicht beim Magazineblättern, wenn ich mir andere Innenarchitekturen oder Architekturen angucke. Also eher das Diskutieren darüber und die Themen darüber.
Wir haben jetzt gerade schon etwas über dich persönlich erfahren. Wir haben auch zum Abschluss unseres Podcasts wieder eine persönliche Frage an dich. Stichwort Persönlichkeit. Mit welcher Person des Zeitgeschehens hättest du gerne mal einen Tag im Leben getauscht?
Oh, getauscht? Oh mein Gott. Da muss ich jetzt an Trump und den Diktator denken. Also da fallen mir jetzt nur schlimme Sachen ein. Also wenn dann nur was Positives.
Wir können die Frage auch ein bisschen abwandeln. Wir können auch sagen, Stichwort Vorbild, welches Gebäude hättest du gerne mal entworfen? Also es geht eigentlich nur darum, wem hättest du gerne ins Handwerk gepusht im Nachhinein?
Jetzt muss ich das jetzt wieder negativ beantworten. Also das Humboldt-Forum hätte ich, glaube ich, schöner gemacht. Da ist Handlungsbedarf. Ja, das könnte ich nochmal neu entwerfen. Aber ich würde auch lieber nicht versuchen, Ausstellungsräume in ein Schloss reinzuquetschen. Auch wenn es nachgemacht ist, aber ist es ja sowieso ein Absurdum.
Vielleicht dann doch nochmal die Persönlichkeit. Wir machen noch einen Versuch.
Genau, vielleicht will ich jetzt gerade gar nicht jemand anderes sein. Also ich bin gerade so beschäftigt bei dem, was ich bin. Bin ich ja auch noch da Präsident geworden. Das reicht erstmal. Das ist mir jetzt groß genug.
Aber vielleicht noch so, was immer eine interessante Frage ist, weil man fragt sich ja immer, woher haben die Leute ihre Prägung? Also gibt's eine prägende Gestalt in deinem Schaffen oder in deinem Werdegang, wo du sagst, wenn der nicht gewesen wäre, hätte ich diesen Weg nicht eingeschlagen oder die?
Ja, aber auch da ist es wieder irgendwie nicht nur einer, sondern es gibt mehrere. Ich habe ja auch an mehreren Orten studiert alleine und das hat mich total geprägt. Also ich habe an der University of Washington in Seattle studiert und da gab es einen Prof, der eigentlich super fand, dass mein Englisch wirklich so wahnsinnig unterbemittelt war und ich Sachen einfach nur ganz einfach ausdrucken konnte. Ja, ich war immer eher so frankophil und habe gerne Französisch gesprochen, habe da erst Englisch gelernt und er fand, dass ich die Sachen ganz simpel benenne. Von dem habe ich total viel gelernt. Der hat auch immer gesagt, don't talk about vegetables. Ja, also rede lieber über Tomate, weil dann weiß jeder, wie die aussieht, dass sie rot ist, wie die riecht und so weiter. Das hat mich wirklich geprägt für all das, was ich mache. Komplexität rausnehmen, darüber zu reden, dass man versteht, was man braucht. Und einer meiner großen Lehrer war mit Sicherheit auch dann später an der Kunstakademie Düsseldorf, Ernst Kasper, bei dem ich in der Meisterklasse war. So brutal er auch auf meine Modelle dann mal mit dem Cutter eingeschnitten hat. Er war aber ein großartiger Lehrer, weil er auch durchaus die Sensibilität für den Innenraum hatte und das zusammengehörte, das sieht man an seinem eigenen Werk. Also das war auch jemand, der mich sehr geprägt hat. Das sind viele aus der Studienzeit. Studienzeit sowieso eine der schönsten Zeiten, finde ich, weil man da so tolle Sachen machen konnte und so frei war. Und deswegen kann ich auch nur empfehlen, lange studieren hat auch was.
Also das ist doch jetzt mal ein richtig schönes Schlusswort mit Lernkurve. Wir gehen total positiv beseelt raus, weil wir jetzt nochmal über unsere eigenen Studienzeit nachdenken. Und ja, klar, du hast recht. Da ist man einfach so frei, weil man so frei denken kann. Die Eingrenzungen kommen dann schon später, aber auch da kann man sich wieder Freiheiten holen. Deswegen sagen wir an dieser Stelle vielen herzlichen Dank für deine Zeit und die inspirierenden Worte. Und wir freuen uns, diese Folge dann auch mit unseren Zuhörern teilen zu können. Und bis zur nächsten Folge der Jung Talks, dem Architektur-Podcast von Jung.